Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. So sehr der Beginn der Impfkampagne einen Silberstreifen am Horizont darstellt, umso deutlicher wird täglich, wie lange das noch dauern wird, bis dieser Streifen breiter wird. Und das zeigt sich derzeit besonders in Großbritannien, wo man ja schon ein paar Wochen vor uns angefangen hat zu impfen. Londons Bürgermeister hat den Katastrophenfall ausgerufen. Viele Krankenhäuser dort stehen vor dem Kollaps. Bereits mehr als 80.000 Tote beklagt das Vereinigte Königreich im Zusammenhang mit Corona. Heute hat daher auch das Staatsoberhaupt ein Zeichen gesetzt und sich impfen lassen. Die Queen und ihr Mann, Prinz Philip, beide über 90. Bisher hatte der Buckingham Palace sich nicht zum Impfverhalten von Elisabeth II. Äußern wollen. Es hieß stets, es sei Privatsache der Königin. Absolut von öffentlichem Interesse dagegen ist, dass nun in Großbritannien diskutiert wird, bei bereits Geimpften den eigentlich vorgesehenen zweiten Peaks zu verschieben, um mehr Menschen erst impfen zu können. Denn die Lage ist kritisch, berichtet Annette Dittert.
Die Sirenen waren die ganze Nacht über in London zu hören. Mehr als 8000 Notrufe gingen bei den örtlichen Krankenhäusern allein gestern ein. Viele Rettungswagen mussten mit Notfällen draußen warten. Die Covid-Intensivstationen bereits jetzt hoffnungslos überfüllt, Ärzte und Pfleger verzweifelt. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass unsere Krankenhäuser so unter Druck geraten. Deshalb hoffen wir jetzt inständigst, dass diese Welle nicht ins ganze Land überspringt. Das aber scheint längst passiert zu sein. Auch in Cambridge, nur 50 Kilometer nördlich von London, steigt die Zahl der Covid-Patienten. Es hört einfach nicht auf. Sie brauchen lange, um sich zu erholen. Und sie sind deutlich schwerer angeschlagen als die Fälle vom Sommer. Es sind nicht nur Alte, sondern auch Jüngere. Es ist wirklich schwer. Die britische Regierung hat sich deshalb jetzt entschlossen, so vielen Menschen wie möglich die erste Impfung zu geben. Die zweite Dosis wird vorerst zurückgehalten. Sie soll jetzt erst nach 3 Monaten verabreicht werden. Wir müssen jetzt einfach so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich impfen. Und die Daten zeigen klar, dass eine Impfung auch schon schützt.
And the data are very clear that one vaccination is actually very protective.
Dass die erste Dosis bereits schützt, ist belegt. Keinerlei Daten allerdings gibt es dazu, was passiert, wenn die zweite Impfung mehr als 3 Wochen später stattfindet, anders als vom Hersteller empfohlen. Einige britische Wissenschaftler halten die Strategie der britischen Regierung deshalb für äußerst riskant. Du kannst auf diese Weise eine neue impfresistente Mutation erzeugen. Das Risiko, eine solche Mutation zu bekommen, ist vielleicht niedrig. Aber wenn es passiert, ist es eine Katastrophe. Denn dann brauchst du einen neuen Impfstoff. Das dauert wieder ein Jahr. Und in der Zeit verbreitet sich das in der ganzen Welt. Die britische Regierung aber steht in einem Wettlauf mit der Zeit. Denn wenn die Zahlen in London in den nächsten Tagen weiter derart dramatisch ansteigen, dürfte diese neue Welle bald das ganze Land erfassen.
So schlimm wie in Großbritannien ist die Lage in Deutschland zum Glück nicht, zumindest noch nicht. Aber mittlerweile ist das mutierte Virus auch bei uns vereinzelt nachgewiesen worden. Auch deshalb hat die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast heute erneut eindringliche Worte gefunden.
Diese nächsten Winterwochen sind die wohl schwierigste Phase der Pandemie. Ärzte und Pflegepersonal arbeiten in vielen Krankenhäusern am Rande der Überforderung.
Über die oft extrem angespannte Lage des Pflegepersonals haben wir bereits in Zeiten berichtet, als von Corona noch keine Rede war. Jetzt in der Pandemie ist das Limit bei vielen längst überschritten. Nicht nur in Kliniken, auch Altenpflegerinnen und Pfleger kommen ans Ende ihrer Kräfte und schlagen zum wiederholten Male Alarm. Katharina Pfadenhauer berichtet.
Grüß Gott, Frau Eckert.
Hallo.
Ich komme zum Blutdruckmessen.
Blutdruck messen und dann gleich weiter zum nächsten Bewohner. Für Pfleger Sebastian Alltag. Doch der ist seit Corona noch stressiger geworden. Zur medizinischen Versorgung der Altenheimbewohner komme nun noch die Corona-Bürokratie.
Man muss halt wirklich den ganzen Besuch auffangen, alles dokumentieren, mit den Leuten sprechen, sie aufklären und testen, Anzug anziehen, ausziehen.
Die Leiterin des Seniorenheims im mittelfränkischen Lauf befürchtet, dass sich nach der Corona-Krise der Fachkräftemangel in ihrem Heim verschärfen könnte.
Dadurch, dass wir natürlich jetzt vermehrt Aufgaben haben, ist natürlich die Arbeitsbelastung hoch. Und ich mache mir halt vor allem Sorgen, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen sagen, gut, die Krise, die halte ich noch durch, da bin ich noch an Bord und danach bin ich raus aus der Geschichte.
Ein Pfleger, der in einem oberbayerischen Altenheim arbeitet und anonym bleiben möchte, beschreibt in einer E-Mail teils chaotische Zustände. Mein Alltag besteht darin, hunderte Male zu sagen, Maske hoch, Maske auf. Wenn wir diese Woche gut rauskommen, haben wir nur Glück gehabt. In der ambulanten Altenpflege Tutzing fürchtet man wegen der Personalknappheit täglich den Anruf, dass ein Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden muss.
Für uns bedeutet es, Personalersatz zu finden. Und wir haben es ja in den letzten Monaten schon oft gehört, in der Pflege sitzen auf der Reservebank keine Mitarbeiter.
So, dann hätten wir schon, Frau Eckert. So.
Zurück im Altenheim in Lauf. Die hohe Arbeitsbelastung der Pflegekräfte bekommt auch Bewohnerin Katharina Eckert zu spüren. Die 83-Jährige setzt jetzt ihre ganze Hoffnung auf die Impfbereitschaft der Leute. Sie selbst ist auch schon geimpft.
So. Dann wäre doch alles vorbei, wenn sich jeder impfen lässt. Geht alles weg.
Katharina Eckert hofft auch, dass sie dann wieder mehr Besuch bekommt. Denn inzwischen fühle sie sich immer häufiger ziemlich einsam.
Namhafte republikanische Senatoren, einige Kabinettsmitglieder, enge Mitarbeiter aus seinem Stab. Schon erstaunlich, für wen im Umfeld von Präsident Donald Trump jetzt doch noch nach den Ereignissen vom Mittwoch und so kurz vor Schluss die Schmerzgrenze erreicht ist, sodass sie abspringen. Aber nicht nur politisch wird die Luft dünner für Trump, auch der Kurznachrichtendienst Twitter, 4 Jahre lang wohl die mächtigste Kommunikationsplattform des Präsidenten, auf der mehr als 88 Millionen Follower direkt ansprechen konnte, hat genug. Und Trumps Account nun dauerhaft gesperrt. Aus Washington berichtet Jan-Philipp Burgert.
Trump hat ausgezwitschert, doch bei Twitter verbreiten seine Anhänger weiter Hass. Der Hashtag #HangedMikePence ist heute im Trend. Der Aufruf, den Vizepräsidenten zu töten, war schon am Mittwoch bei der Stürmung des Kapitols zu hören. Eine Reaktion des Mobs auf Pence Weigerung, die Bestätigung von Trumps Niederlage im Kongress zu blockieren. Dies hatte der Präsident von ihm gefordert. Heute zeigt sich Trump empört über seine Sperrung beim Kurzmitteilungsdienst. Twitter ist immer weitergegangen, um die Redefreiheit zu verhindern. Heute haben sich Twitter-Mitarbeiter mit den Demokraten und der radikalen Linken abgesprochen, um mich mundtot zu machen und euch, die 75 Millionen großartigen Patrioten, die für mich gestimmt haben. Einige dieser sogenannten Patrioten waren am Mittwoch Trumps Aufforderung gefolgt, zum Kapitol zu marschieren. Die Demokraten im Kongress fordern jetzt eine strafrechtliche Verfolgung des Präsidenten. Traurigerweise ist der Präsident geistesgestört, verwirrt und gefährlich. Aber er hat etwas so Schwerwiegendes getan, dass es eine Anklage gegen ihn geben sollte. Mittlerweile erfolgten mindestens 56 Anklagen gegen Trump-Unterstützer, die am Sturm aufs Kapitol beteiligt waren. Auch der Mann, der mit einem Speer bewaffnet in die Senatskammer eindrang und auf dem Platz des Vorsitzenden posierte, wurde festgenommen. Das FBI veröffentlichte Fotos von weiteren Gewalttätern, die zur Fahndung ausgeschrieben sind.
Jan-Philipp Burgert vor dem Weißen Haus in Washington. Die Demokraten fordern also immer lautstärker, noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu starten. Welche Chancen gäbe es denn dafür?
Also die Einleitung eines neuen Impeachment-Verfahrens gilt als sehr wahrscheinlich. Unter den Demokraten zirkuliert heute schon der Entwurf für eine Anklageschrift, die am Montag ins Repräsentantenhaus eingebracht werden soll. Aber den Demokraten läuft die Zeit davon. Trump ist ja nur noch bis zum 20. Januar im Amt und der Senat pausiert bis zum 19. Januar. Und diese Kammer des Kongresses entscheidet ja am Ende darüber, ob Trump frühzeitig das Weiße Haus verlassen muss. Außerdem bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit in diesem Senat. Das bedeutet, die Demokraten müssten 18 republikanische Senatoren auf ihre Seite ziehen. Bisher haben aber erst 3 davon überhaupt ihre Offenheit signalisiert.
Also wenn die Aussichten auf Erfolg aber so niedrig sind, was versprechen sich die Demokraten denn jetzt so kurz vor Ende der Präsidentschaft Trump davon?
Es geht Ihnen wohl um einen symbolischen Akt, also Sie wollen ein Zeichen setzen, dass Trump mit seinen Äußerungen dieses Mal selbst für seine Verhältnisse zu weit gegangen ist. Und insofern hoffen Sie vielleicht auch ein bisschen, dass noch hier und da Republikaner umschwenken könnten, wenn Trump sich weitere Entgleisungen leistet. Also Sie wollen eine Drohkulisse aufbauen, um zu verhindern, dass der Präsident in seinen letzten Tagen im Amt nochmal unbedachte Taten macht.
Jan-Philipp Burgert, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Washington. In Indonesien ist heute offenbar ein Passagierflugzeug abgestürzt. Die Suche nach der Maschine dauert noch an und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Boeing 737-500 mit 62 Menschen an Bord befand sich auf einem Inlandsflug. Kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta verschwand die Maschine vom Radar. Starker Regen hatte den Abflug um eine halbe Stunde verzögert. Rettungsteams suchen das Seegebiet vor der Küste ab. Dort fanden sie Trümmerteile, die vermutlich von der Maschine stammen. Die Boeing war auf dem Weg nach Borneo. In mehreren pakistanischen Städten ist aus noch ungeklärter Ursache der Strom ausgefallen. Wie tausende Nutzer sozialer Netzwerke berichteten, sind die Millionenmetropolen Pakistans, darunter auch Lahore und Karachi, betroffen. Der Energieminister rief auf Twitter dazu auf, Ruhe zu bewahren. Grund für den umfangreichen Stromausfall sei ein plötzlicher Abfall der Netzfrequenz gewesen. Man arbeite daran, den Fehler zu finden, schrieb der Minister weiter. Der Schnee hat heute wieder viele Besucherinnen und Besucher in die Wintersportgebiete gelockt. Doch der befürchtete Ansturm wie am vergangenen Wochenende blieb aus. Wie hier im thüringischen Oberhof hatten die Behörden zuvor an die Menschen appelliert, zu Hause zu bleiben und verstärkte Kontrollen angekündigt. Etwas anders die Lage im Harz. Wie hier in Torfhaus gab es Regenbetrieb. Tagestouristen waren zugelassen. Laut Polizei gab es aber kaum Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.
In der Fußball-Bundesliga wurde heute ein historischer Rekord verpasst. Aber das wurde gefeiert. 30 Ligaspiele in Folge hatte Schalke nicht mehr gewonnen. Nur Tasmania Berlin schaffte das mal 31 Mal am Stück. Und Julia Büchler, der Negativrekord, der bleibt in Berlin, denn Schalke hat gewonnen.
Ja, und wie nach fast einem Jahr ohne Jubel in der Liga. Heute gleich ein 4:0-Sieg gegen Hoffenheim. Und damit hatte wirklich fast niemand gerechnet. Auch nicht damit, dass ein Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft zum Matchwinner wird. Matthew Hoppe, Anfang November spielte er noch in der Regionalliga West Ende November. Dann zum ersten Mal in der Bundesliga. Und jetzt scheint sich der gebürtige Kalifornier eingegroovt zu haben. Mit 3 Toren schießt Hoppe Schalke heute fast im Alleingang zum Sieg und verhindert, dass die Königsblauen den Rekord von Tasmania Berlin einstellen.
Und es ist ein 19-jähriger US-Amerikaner, der S04 heute vor dem bitteren Rekord bewahrt. Matthew Hoppe schießt für die blau-weißen Schalker 3 Tore und jedes Mal ist Amin Harit der Vorbereiter. 1-0 Hoppe kurz vor der Pause mit einer Leichtigkeit, die verblüfft in dieser angespannten Lage für den FC Schalke. Über das erste Tor habe ich mich extrem gefreut. Glaube und Einstellung waren großartig. Und es bleibt in der Folge das immer gleiche Muster. Vorlage Harit, Treffer Hoppe, Schalke jubelt. Vorlage Harit, Treffer Hoppe, bislang ohne Tor in der Bundesliga, heute trifft er 3-mal. Am Ende Hoffenheim quasi ohne Gegenwehr, auf Vorlage von Oczipka gelingt Harit das 4:0. Seit 22 Spielen hat der Marokkaner nicht getroffen, heute bringt er Schalke zurück in die Spur.
Das ist eine große Erleichterung nach so einer langen Phase, die sich angefühlt hat wie ein schlechter Film oder wie ein Albtraum. Und deswegen sind wir ja sehr, sehr glücklich heute.
Negativrekord abgewendet, aber für den Klassenerhalt braucht der FC Schalke noch ein paar solcher Tage wie heute.
Im Vereinsheim von Tasmania Berlin, da waren die Fans heute angespannt und auch ziemlich nervös. Aus der ganzen Welt kamen Anfragen, ob man denn Angst habe, den Titel schlechteste Mannschaft von Deutschland zu verlieren. Sogar die New York Times hatte sich gemeldet und berichtet. Aber die gute Nachricht aus dem Berliner Kultclub lautet, Sieglosrekord erfolgreich verteidigt. Geht doch.
Ja! Diese Fans jubeln, weil ihr Club der erfolgloseste Bundesliga-Verein bleibt. Fast hätten die Schalker den Tasmaniern diesen Titel heute streitig gemacht. Aber zum Glück, sie bleiben die Schlechtesten aller Schlechten.
Wir sind sehr, sehr stolz, weil das halt unser Rekord ist. Und glücklich sowieso, man hat das heute gesehen, alle haben mitgefiebert.
In der Saison 65-66 verloren die Tasmanier Partie um Partie. Aber die Fans gaben die Hoffnung nie auf.
Ein blindes Huhn findet immer ein Korn.
Ja, meine Damen und Herren, die blinde Henne hat das Korn leider nicht gefunden. Sie wissen ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht.
Am Ende blieben sie 31 Mal ohne Sieg. Aus heutiger Sicht ist das ein Grund zur Freude. Denn das ist doch ein kleines Wunder. Seit 55 Jahren Rekordhalter als schlechtester Verein aller Zeiten.
Auch in Mainz neuer Negativrekord, kein Heimsieg bisher. Und deshalb stellten der neue Sportvorstand und der neue Sportdirektor einen neuen Trainer ein. Bo Svensson, der Däne, war hier schon Spieler. Sein Debüt als Cheftrainer heute aber geht daneben. Und die Sieglosserie, die geht dagegen weiter, auch gegen Eintracht Frankfurt.
Es war ein bitterer Tag für Mainz neuen Cheftrainer Bo Svensson. Statt der erhofften Wende wurde beim 0:2 gegen Frankfurt fast nur über Elfmeter diskutiert.
Teilweise ein bisschen absurd. Ja. Du willst inhaltlich bleiben, aber es gibt einfach so viele Situationen, die strittig sind.
Das Ganze begann in der 24. Minute, als Niakate Silva einen Moment zu lange an Trikot zog. Elfmeter, eine harte Entscheidung. André Silva selbst verwandelte zur Frankfurter Führung. Auf der Gegenseite wollten die Mainzer ihrerseits einen Strafstoß, als So Burkhardt zu Boden stieß. Trotz aller Mainzer Proteste gab es diesen Elfmeter nicht. In der zweiten Hälfte gab es dann Elfmeter für Mainz, als So den Kopf von Barrero getroffen haben sollte. Nach Videoüberprüfung allerdings wurde die Entscheidung zurückgezogen. Dafür gab es nach 72 Minuten erneut Elfmeter für Frankfurt, weil Niakate Hinteregger zu Fall brachte. Eine korrekte Entscheidung. André Silva traf zum 2:0 Endstand für die Gäste und bescherte Eintracht Frankfurt damit den ersten Bundesligasieg überhaupt in Mainz.
Die weiteren Ergebnisse: Leipzig, Dortmund 1:3, Leverkusen, Bremen 1:1, Freiburg, Köln 5:0, Union Berlin, Wolfsburg 2:2. Und gestern gewann Mönchengladbach gegen Bayern München 3:2. Morgen trifft noch Augsburg auf Stuttgart und Bielefeld empfängt Hertha BSC. Die Tabelle wird angeführt von den Bayern. Es folgen Leipzig und Leverkusen. Dortmund ist auf Platz 4 vor Union Berlin und Wolfsburg. Frankfurt ist 9. vor Augsburg, aktuell auf Platz 10. Hoffenheim rutscht auf 14 und Schalke ist jetzt Vorletzter. Mainz dafür am Tabellenende. Der Rodelweltcup. Diese Saison so eine Art Felix-Festspiele. Felix Loch gewinnt auch das 6. Rennen dieses Winters in Sigulda. Und das war ein ganz besonderes, denn damit ist er gleichzeitig Europameister. Johannes Ludwig landet auf Platz 2 und noch besser lief es bei den deutschen Bob-Teams.
Premierensiege sind die schönsten. Bob-Pilotin Laura Nolte gewinnt auf ihrer Heimbahn in Winterberg zum ersten Mal die Europameisterschaft. Die 22-Jährige siegt mit Anschieberin Deborah Levy überlegen. Die deutschen Damen feiern einen Dreifacherfolg. Kim Kalicki fährt auf Platz 2. Mariama Jamanka wird Dritte, teilt sich diesen Rang aber mit der Österreicherin Katrin Bayerl. Auch Francesco Friedrich rast zu EM-Gold im Zweierbob. Mit Anschieber Thorsten Marges deklassiert der Sachse die Konkurrenz mit fast 0,7 Sekunden Vorsprung. Erneut Zweiter wird sein bayerischer Dauerrivale Johannes Lochner.
Rasend schnell kann man auch viel Geld gewinnen. Voraussetzung natürlich 6 richtige. Hier sind die Lottozahlen. 7, 16, 19, 20, 30, 41, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Er heißt Filomena und hat Madrid und große Teile Spaniens ins Winterchaos gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen bereits ums Leben. Der Schneesturm überzog die Hauptstadt innerhalb von 24 Stunden mit einem halben Meter Schnee, so viel wie seit 1971 nicht mehr. Hunderte Menschen mussten aus ihren eingeschneiten Autos gerettet werden. Erstmals seit Einführung des Wetterwarnsystems wurde in Madrid die Alarmstufe Rot ausgerufen. Die Menschen sollten eigentlich zu Hause bleiben, aber wie man sieht, hielten viele sich nicht daran, sondern suchten auf andere Art Ablenkung im verschneiten Madrid. Carsten, kommt der Schnee denn auch zu uns nach Deutschland?
Also nein, dieser Schnee, der bleibt in Spanien. Was da sonst passiert, kommt als Regen herunter. Unser Wetter in den nächsten beiden Tagen geht eher ruhig weiter. Hier ein solches, ja, typisches Foto von heute aus dem Schwarzwald. Ganz wichtig, es gab hier ein paar Sonnenstrahlen. Und das ist ein Stichwort, denn für morgen gibt es auf jeden Fall auch mal in den Regionen Sonnenschein, die bisher in diesem Jahr so gut wie gar nichts abbekommen haben, zum Beispiel im Osten Deutschlands. Hier gibt es in der Nacht übrigens im Erzgebirge noch letzte Flocken. Und jetzt sehen wir schon morgen im Verlauf des Vormittags oder auch tagsüber immer größere Wolkenlücken. Nur im Norden kommt ein neues Wolkenband mit etwas Regen voran. Richtung Westmecklenburg kann es auch mit Schnee vermischt sein. Die Temperaturen gehen nachts verbreitet in den frostigen Bereich zurück. Dadurch kann es örtlich glatt werden, wo die Straßen nass sind. Vor allem im Süden wird es sehr kalt, minus 5 bis minus 15 Grad. Tagsüber oft 0 bis plus 5 Grad. Außer in den Mittelgebirgen, da bleibt es auch tagsüber frostig. Die weiteren Aussichten: übermorgen, der Montag, wird entspannt und ruhig, ähnlich wie der morgige Sonntag. Am Dienstag kommen aus Norden neue Wolken und bringen vor allem in der Mitte und im Süden Schnee oder Schneeregen. Und dann fällt auch in den Mittelgebirgen und in den Alpen wieder eine neue Ladung weiße Pracht von oben.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen am späten Samstagabend. Hier folgt jetzt am ersten das Wort zum Sonntag, in dem es heute um Heilung geht, sowohl körperliche als auch seelische. Gegen 1.20 Uhr informiert Sie die Tagesschau nochmal über alles Wichtige und Tagesthemen dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.